Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist nun die Namensgeberin des Bündnis Sarah Wagenknecht, ist Sarah Wagenknecht selbst. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Wagenknecht, warum verknüpfen Sie dieses Bundesthema mit landespolitischen Entscheidungen?
Ja, weil sich beides nicht trennen lässt. Also die Frage von Krieg und Frieden ist ja eine Frage, die sehr, sehr viele Menschen auch in ganz Deutschland, aber eben auch in Ostdeutschland bewegt. Und unsere Wähler erwarten natürlich, dass wir unser Gewicht auch dafür einsetzen, dass nicht weiter ein Kurs verfolgt wird, der die Kriegsgefahr in Deutschland erhöht. Mhm. Und gerade die Raketenstationierung, also das ist ja schon beängstigend, dass sich hier die SPD wieder völlig ihres einstigen Inhalts entleert hat. Ich meine, es gibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da hat Oberst Richter, ein wirklich sehr versierter Mann im Militärischen, nochmal nachgewiesen, es gibt keine Fähigkeitslücke, sondern das sind Angriffswaffen. Und mit solchen Angriffswaffen wird man wiederum zur Ziellinie russischer Angriffsraketen, weil sie genau diese Angriffswaffen im Zweifel, wenn sie einen Angriff befürchten, ausschalten würden. Also wir werden damit zur Ziellinie noch mehr von russischen Atomraketen auch. Und das ist eine hochgefährliche Entwicklung.
Diese Debatte, sie gibt es ja auch in der SPD. Ich will trotzdem noch mal die Frage miteinander verbinden, weil landespolitisch werden Sie damit nichts verändern können, werden Sie auch nicht in dieses Thema eingreifen können. Warum machen Sie es also zur Bedingung in Thüringen und auch in Sachsen für eine mögliche Koalitionsbeteiligung?
Das stimmt nicht, dass die Landespolitik nichts machen kann. Natürlich können
in dieser Frage
Landesregierungen bundespolitisch positionieren. Also Herr Kretschmer hat das zum Beispiel in der Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine getan. Schon seit längerem hat er sich dort positioniert. Und natürlich ist es für die Bundesdebatte relevant, ob Landesregierungen klar sagen, wir wollen das nicht, wir lehnen das ab und Landesregierungen auch ihre Stimme erheben. Ich meine, in Thüringen ist ja auch noch gar nicht klar, wer dort, sollten wir in eine Koalition gehen, Ministerpräsident wird. Wir sind 2 Prozentpunkte hinter der Union. Das kann sich jederzeit auch wieder umdrehen. Und natürlich
werden
wünschen
dennoch
wir
einen Koalitionspartner brauchen. Und angesichts dieser Aussage, es bleibt ja dabei, landespolitisch gestalten werden Sie in dieser Frage nichts. Und es war in der Vergangenheit doch durchaus Praxis, dass außenpolitische Themen da durchaus ausgeklammert wurden.
Ja, aber Thüringen und Sachsen und auch später Brandenburg sind ja nicht außerhalb Deutschlands, sondern wenn Deutschland eine wachsende Kriegsgefahr hat, dann ist das auch für diese Länder relevant. Und wenn wir stark abschneiden in diesen Ländern, dann wird das auch die Bundesdebatte beeinflussen. Das tut es ja jetzt schon. Und das erwarten auch unsere Wähler. Und deswegen kann man das nicht ausklammern. Und es ist auch relativ naiv zu glauben, wir machen hier auf der einen Seite Landespolitik, die ja sehr wichtig ist. Also wir haben ja sehr konkrete Landespolitik. Themen. Wir haben sehr konkrete Vorstellungen, was wir zum Beispiel an den Schulen ändern wollen, damit die Kinder wieder rechnen lernen und nicht nur gendern, dass Smartphones und Tablets zumindest aus der Grundschule verbannt werden. Wir haben konkrete Vorstellungen zum Bürokratieabbau. Also wir haben ja landespolitische Themen. Aber gleichzeitig geht es um diese große Frage von Krieg und Frieden, von einem neuen Wettrüsten, das ja auch immense Mittel verschlingt, die dann nicht mehr für Krankenhäuser, für Pflege, auch für landespolitische wichtige Dinge zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das zu verknüpfen. Und wir wollen die Bundespolitik verändern, selbstverständlich. Hm. Das erwarten unsere Wähler. Dafür
sind wir
auch angetreten.
Das können Sie ja dann bei der Bundestagswahl im Jahr darauf machen. Dennoch, Sie verzichten ja damit auf landespolitischen Gestaltungsspielraum. Denn wir haben es jetzt heute Morgen, diesen Beschluss des SPD-Parteipräsidiums, ähnliches ist ja auch bei der CDU, zu erwarten, dass Sie sich nicht darüber hinwegsetzen, nur weil Sie das jetzt auf Thüringer Landesebene oder vielleicht auch in Sachsen dort fordern. Also verzichten Sie
also
auf Gestaltungsspielraum
im Land. Die SPD ist ja verdientermaßen im Osten kaum noch eine relevante Kraft. Und ich glaube, nach diesem Beschluss werden sich noch mehr Ostdeutsche überlegen, ob sie der SPD noch ihre Stimme geben können, weil gerade dieses Thema die Menschen bewegt. Auch bei der CDU muss man natürlich sehen, selbst wenn Kretschmer andere Akzente setzt, ist natürlich jede Stimme für die CDU auch Rückenwind für Merz und für Kiesewetter. Das spielt ja schon in den Wahlkämpfen eine Rolle. Und ich sehe schon auch eine Bewegung, zumindest bei der CDU. Das ist ja gerade in der Ukraine-Debatte auch deutlich geworden. Also wir wollen ja nicht nur, dass die Raketenstationierung verhindert wird. Wir möchten ja auch Druck auf die Bundesregierung machen, dass hier endlich mehr diplomatische Initiativen gestartet werden, dass nicht immense Mittel für Waffenlieferungen verschleudert werden in einen sinnlosen Krieg, der wo jeden Tag Menschen sterben und der dringend beendet werden muss, indem man diplomatische Initiativen Chinas und anderer Länder unterstützt. Auch das ist dringend notwendig. Und insoweit, ja, die Ostwahlen sind auch eine Abstimmung über Krieg und Frieden und eine Abstimmung über die Außenpolitik der Bundesregierung und auch der Union.
Aber
und deswegen setzen wir dieses Thema.
Aber muss man dann, wenn Sie dieses Thema setzen, nicht der Vollständigkeit halber sagen, dass die Waffen eben nicht im Osten stationiert werden, es auch kein Aufrüsten ist, sondern ein Gleichziehen mit dem, was Wladimir Putin, was Russland aufgefahren hat. Und es ist auch entscheidend ist, dass diese Ankündigung der Stationierung mit Angeboten an Russland einhergeht zur Rüstungskontrolle, um so zu testen, ob der Kreml überhaupt bereit ist zu reden. Das ist ja das, was Sie fordern. Und da gibt es bisher von Seiten Russlands keinerlei Signale.
Na, es ist eben kein Gleichziehen. Also wenn Sie die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung lesen, und ich bedauere, dass das Präsidium der SPD die eigene Stiftung, also deren Studien nicht mehr liest, argumentiert Oberstrichter, dass es keine Fähigkeitslücke gibt. Es gibt längst die Möglichkeit über seegestützte Raketen, über die anderen Waffen, die in Deutschland, wir haben ja auch durch die nukleare Teilhabe sogar atomare Bewaffnung, gibt es längst die Möglichkeit zu reagieren. Was diese Waffen ausmacht, ist, dass sie für einen Überraschungsangriff möglich machen. Und wenn Russland einen solchen Angriff, und sei es fälschlicherweise, vermutet, dann werden sie genau auf diese Raketen feuern. Das ist das Argument der Friedrich-Ebert-Stiftung in dieser Studie von Oberst Richter. Und das ist, finde ich, ein Argument, was wirklich ganz klar zeigt, dass das eine falsche Stationierung ist. Im Übrigen ist ja auch interessant, kein anderes europäisches Land stationiert solche Raketen. Also anders als damals beim NATO-Doppelbeschluss gibt es nicht eine gemeinsame Strategie des Bündnisses, sondern das ist eine ausschließlich bilaterale Vereinbarung. Es ist noch nicht mal klar, ob Deutschland mitzureden hat über den Einsatz dieser Raketen. Also die werden zwar in Deutschland stationiert, aber es sind amerikanische Raketen. Die Amerikaner haben die Hoheit über diese Raketen. Also das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Und auch wenn sie nur im Westen Deutschlands stationiert werden, das ist ja tatsächlich nach dem 2+4-Vertrag so geregelt, ist natürlich ganz Deutschland damit in Gefahr, weil wenn wir im Krieg sind, dann findet der ja nicht nur in Westdeutschland statt. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, dass dieser Weg verlassen wird, dass dieser Weg, wo wir immer mehr in eine Konfrontation gehen, wo wir in ein neues Wettrüsten gehen, wo wir auch wirklich immer mehr Gefahr laufen, dass durch ein Versehen ein Krieg ausgelöst wird.
Frau Wagenknecht, aber wenn wir in die Realität schauen, dann ist es ja andersrum richtig. Also die Ukraine hat ihre Waffen abgegeben und wurde angegriffen. Und die Lehre aus 70 Jahren Kalten Krieges, aus der Vergangenheit der Bundesrepublik, ist ja auch eben gerade, dass ist die Stationierung von Waffen war, die Abschreckung, die das Gleichziehen eben mit der Gegenseite, dass dies eben nicht zu Angriffen führt. Und Wladimir Putin, das zeigt auch der Blick in die jüngere Vergangenheit, er greift dann an, wenn er Schwäche wittert und wenn es schwächere Staaten sind, denen er gegenübersteht.
Naja, das ist also nicht sehr plausibel. Dann hätte er statt der Ukraine, wenn er wirklich das Ziel gehabt hätte, die alte Sowjetunion wiederherzustellen, eine andere ehemalige Sowjetrepublik angegriffen. Die Ukraine war die am meisten hochgerüstete von allen. Also die Ukraine wurde ja von den USA zu ihrem militärischen Vorposten gemacht. Das gehört ja zur Vorgeschichte des Krieges.
Naja,
das
die rechtfertigt Ukraine diesen hat ihre Krieg Atomwaffen nicht. Aber abgegeben.
Ja, das liegt lange zurück. Aber in den letzten Jahren ist die Ukraine massiv hochgerüstet worden. Es sind ja auch US-Soldaten dort schon stationiert gewesen. Insgesamt 4000 NATO-Soldaten. Es gab 12 Militärbasen des CIA. Also die USA werden sehr tätig in der Ukraine. Das rechtfertigt diesen Krieg nicht. Dieser Krieg ist barbarisch und er muss beendet werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es war nicht die Wehrlosigkeit, sondern es war gerade die zunehmende Integration in die Strukturen der NATO, die zu diesem Krieg geführt haben. Das sagen ja auch alle Geheimdienstler, selbst der jetzige Chef des US-Geheimdienstes Burns, der früher auch in Moskau gearbeitet hat. Und auch der Kalte Krieg, möchte ich noch mal deutlich sagen. Was hat den Kalten Krieg beendet? Doch nicht das Wettrüsten, sondern die Entspannungspolitik. Die Wege, die damals mit Willy Brandt, und das haben ja auch die Nachfolger fortgesetzt, die Gesprächskanäle. Der eiserne Vorhang ist doch nicht mit Raketen durchlöchert worden. Zum Glück, dann würden wir alle nicht mehr leben, sondern
das stimmt. Er ist durchlöchert worden, weil es am Ende auf der Gegenseite eine Bereitschaft gab, zu sprechen, weil dort die wirtschaftliche Schwäche dazu geführt hat, dass es einen Menschen wie Herrn Gorbatschow gab, der auch Gespräche gesucht hat. Frau Ragenknecht, weil wir jetzt gerade so diskutieren und argumentieren und auch weil es ja viele Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler in der DDR gibt, die vor Ihnen, vor dem Bündnis Sahra Wagenknecht nun warnen, eben aus außenpolitischen Gründen. Es gibt diesen Krieg zwischen Russland auf der einen Seite und der Ukraine mit der Unterstützung der NATO-Staaten auf der anderen Seite. Einfache Frage, auf welcher Seite stehen Sie?
Auf der Seite des Friedens und auf der Seite der Vermittlung. Selbstverständlich ist der Krieg
völkerrechtlich. Das war aber nicht die Frage.
Nein, ich finde nicht, dass wir uns bei den Kriegen, ich halte es für einen Fehler, sich so auf eine Seite zu stellen, vor allem auch militärisch auf eine Seite zu stellen,
weil wir damit die Möglichkeit,
wir haben damit nicht die Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden. Dieser Krieg wird militärisch nicht beendet werden. Man erzählt uns seit 2 Jahren, die nächste Waffengattung, die wir liefern, die wird zu einem Sieg der Ukraine führen. Hat sie aber nicht. Sondern was in diesem Krieg nur noch passiert, ist, dass ganz viel gestorben wird, dass sehr viel zerstört wird, dass sehr viel Leid existiert. Also müssen wir versuchen,
also muss Wladimir Putin einfach aufhören Diplomatik zu schießen und die Souveränität der Ukraine akzeptieren.
Das kann man sich wünschen, das wird aber so nicht stattfinden. Also muss es einen Kompromissfrieden geben. Es muss Versuche geben, einen Waffenstillstand zu erreichen. Es gibt da Bemühungen, zum Beispiel Chinas, das ja auch Einfluss auf Russland hat. Warum nutzen wir sie nicht? Es war doch richtig, als Orban versucht hat, nach China zu fahren, also zunächst mal nach Kiew zu fahren, dann nach Moskau und dann nach China. Er wurde davor von der ganzen EU verprügelt, und statt sich dahinter zu stellen.
Er hat es nicht vorbereitet und er hat auch am Ende nichts erreicht. Live.
Na, das weiß ich nicht, ob er nichts erreicht hat. Er konnte ja diese Initiative auch nicht fortführen, weil die EU sie nicht wollte. Und ich halte das für einen richtigen Weg. Ich habe wenig Sympathie für Orban, was seine Innenpolitik angeht. Aber diese Initiative zu versuchen, mit allen Seiten zu reden und einen Kompromiss zu suchen, ist doch der einzige Weg. Welchen Weg gibt es denn sonst? Der Weg, dass wir immer mehr Waffen liefern in einen Krieg, der militärisch nicht beendet wird, das kostet uns Unsummen. Und wenn Sie sagen, wirtschaftliche Schwäche, also Russlands Wirtschaft wächst. Unsere Wirtschaft ist zurzeit
in einer
desaströsen
Lage. Das haben wir heute Morgen anders gehört. Russlands Wirtschaft wächst nicht unbedingt, aber darüber gibt es auch vielleicht eine Meinungsauseinanderschiedung. Live heute Morgen hier, Sahra Wagenknecht, die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.